Herzlich willkommen zur ersten Folge von 20 Märchenminuten. Wir fangen gleich an mit einer ziemlich spannenden Geschichte, von der ihr wahrscheinlich schon lange nicht mehr gehört habt. Und das ist die Geschichte vom Wirtshaus im Spessart. Vor vielen Jahren, als im Spessart die Wege noch schlecht und nicht so häufig wie jetzt befahren waren, zogen zwei junge Burschen durch diesen Wald. Der eine mochte 18 Jahre alt sein und war ein Zirkelschmied. Der andere, ein Goldarbeiter, konnte nach seinem Aussehen wohl kaum 16 Jahre haben und machte jetzt eben seine erste Reise in die Welt. Der Abend war schon heraufgekommen und die Schatten der riesengroßen Fichten und Buchen verfinsterten den schmalen Weg, auf dem die beiden wanderten. Der Zirkelschmied schritt wacker vorwärts und pfiff ein Lied, schwatzte auch zuweilen mit munter seinem Hund und schien sich nicht viel darum zu kümmern, dass die Nacht nicht mehr fern, desto ferner aber die nächste Herberge war. Aber Felix, der Goldarbeiter, sah sich oft ängstlich um. Wenn der Wind durch die Bäume rauschte, so war es ihm, als höre er Tritte hinter sich. Wenn das Gesträuch am Wege hin und her wankte und sich teilte, glaubte er, Gesichter hinter den Büschen lauern zu sehen. Der junge Goldschmied war sonst nicht abergläubisch oder mutlos. In Würzburg, wo er gelernt hatte, galt er unter seinen Kameraden für einen unerschrockenen Burschen, dem das Herz am rechten Fleck sitze. Aber heute war ihm doch sonderbar zumute. Man hatte ihm vom Spessart so mancherlei erzählt. Eine große Räuberbande solle dort ihr Unwesen treiben. Viele Reisende waren in den letzten Wochen geplündert worden. Ja, man sprach sogar von einigen gräulichen Mordgeschichten, die vor nicht langer Zeit dort vorgefallen waren. Da war ihm nun doch etwas bange für sein Leben, denn sie waren ja nur zu zweit und konnten gegen bewaffnete Räuber gar wenig ausrichten. Oft gereute es ihn, dass er dem Zirkelschmied gefolgt war, noch eine Station zu gehen, statt am Eingang des Waldes über Nacht zu bleiben. Und wenn ich heute Nacht totgeschlagen werde und um Leben und alles komme, was ich bei mir habe, so ist das nur deine Schuld, Zirkelschmied, denn du hast mich in diesen schrecklichen Wald hineingeschwatzt. Ja, sei kein Hasenfuß, erwiderte der andere. Ein rechter Handwerksbursche soll sich eigentlich gar nicht fürchten. Und was meinst du denn? Meinst du, die Herren Räuber im Spessart werden uns die Ehre antun, uns zu überfallen und totzuschlagen? Warum sollten die sich diese Mühe geben? Etwa wegen meines Sonntagsrock, den ich im Ranzen habe, oder wegen des Zehrpfennigs von einem Taler? Da muss man schon mit Vieren fahren, in Gold und Seide gekleidet sein, wenn sie es der Mühe wert finden, einen totzuschlagen.
Halt! Hörst du nicht etwas pfeifen im Wald? Rief Felix ängstlich.
Das war der Wind, der um die Bäume pfeift. Geh nur rasch vorwärts, lange kann's nicht mehr dauern.
Ja, du hast gut Regen, wegen des Totschlagens, fuhr der Goldarbeiter fort. Dich fragen sie, was du hast, durchsuchen dich und nehmen dir allenfalls den Sonntagsrock und den Gulden und 30 Kreuzer. Aber mich schlagen sie gleich anfangs tot, nur weil ich Gold und Geschmeide mit mir führe.
Ei, warum sollen sie dich totschlagen deswegen? Kämen jetzt 4 oder 5 dort aus dem Busch mit geladenen Büchsen, die sie auf uns anlegten und fragten ganz höflich, ihr Herren, was habt ihr bei euch und macht's euch bequem, wir wollen euch tragen helfen und was dergleichen anmutige Redensarten da sind. Du wärst wohl kein Tor, machtest dein Ränzchen auf und legtest die gelbe Weste, den blauen Rock, 2 Hemden und alle Halsbänder und Armbänder und Kämme und was du sonst noch bei dir hast, höflich auf die Erde und bedanktest dich fürs Leben, das sie dir schenkten.
So, meinst du, entgegnete Felix sehr eifrig. Den Schmuck für meine Frau Patin, die liebe Frau Gräfin, soll ich hergeben? Eher mein Leben, eher lasse ich mich in kleine Stücke zerschneiden. Hat sie nicht Mutterstelle an mir vertreten und nach meinem 10. Jahr mich aufziehen lassen, hat sie nicht die Lehre für mich bezahlt und Kleider und alles? Und jetzt, da ich sie besuchen darf und etwas mitbringe von meiner eigenen Arbeit, das sie beim Meister bestellt hat, jetzt, da ich ihr an dem schönen Geschmeide zeigen könnte, was ich gelernt habe, jetzt soll ich das alles hergeben? Und die gelbe Weste dazu, die ich auch von ihr habe? Nee, lieber sterben, als dass ich den schlechten Menschen meiner Frau Patin Geschmeide gebe. Sei kein Narr, rief der Zirkelschmied. Wenn sie dich totschlagen, bekommt die Frau Gräfin den Schmuck dann dennoch nicht. Drum ist es besser, du gibst ihn her und erhältst dein Leben. Felix antwortete nicht. Die Nacht war jetzt ganz heraufgekommen und bei dem ungewissen Schein des Neumonds konnte man kaum 5 Schritte vor sich sehen. Er wurde immer ängstlicher, hielt sich näher an seinem Kameraden und war mit sich uneinig, ob er seine Reden und Beweise billigen sollte oder nicht. Noch eine Stunde beinahe waren sie so fortgegangen, da erblickten sie in der Ferne Licht. Der junge Goldschmied aber meinte, man dürfe nicht trauen, vielleicht könnte es ein Räuberhaus sein. Aber der Zirkelschmied belehrte ihn, dass die Räuber ihre Häuser oder Höhlen unter der Erde haben und dies müsse das Wirtshaus sein, das ihnen ein Mann am Eingang des Waldes beschrieben. Es war ein langes, aber niedriges Haus. Ein Karren stand davor und nebenan im Stall hörte man Pferde wiehern. Der Zirkelschmied winkte seinen Gesellen an ein Fenster, dessen Läden geöffnet waren. Sie konnten, wenn sie sich auf die Zehen stellten, die Stube übersehen. Am Ofen in einem Armstuhl schlief ein Mann, der seiner Kleidung nach ein Fuhrmann und wohl auch der Herr des Karrens vor der Tür sein konnte. An der anderen Seite des Ofens saßen ein Weib und ein Mädchen und spannen. Hinter dem Tisch an der Wand saß ein Mensch, der ein Glas Wein vor sich, den Kopf in die Hände gestützt hatte, so dass sie sein Gesicht nicht sehen konnten. Der Zirkelschmied aber wollte aus seiner Kleidung bemerken, dass es ein vornehmer Herr sein müsste. Als sie noch so auf der Lauer standen, schlug ein Hund im Hause an. Munter, des Zirkelschmieds Hund, antwortete und eine Magd erschien in der Tür und schaute nach den Fremden heraus. Man versprach ihnen, Nachtessen und Betten zu geben. Sie traten ein und legten die schweren Bündel, Stock und Hut in die Ecken und setzten sich zu dem Herrn am Tisch. Dieser richtete sich bei ihrem Gruß auf und sie erblickten einen feinen, jungen Mann, der ihnen freundlich für ihren Gruß dankte. »Ihr seid ganz schön spät auf dem Weg«, sagte er. »Habt ihr euch nicht gefürchtet, in so dunkler Nacht durch den Spessart zu reisen? Ich für meinen Teil habe lieber mein Pferd in dieser Schenke eingestellt, als dass ich nur noch eine Stunde weitergeritten wäre.« »Da habt ihr allerdings recht gehabt, Herr«, erwiderte der Zirkelschmied. Der Hufschlag eines schönen Pferdes ist Musik in den Ohren dieses Gesindels und lockt sie auf eine Stunde weit. Aber wenn ein paar Burschen wie wir durch den Wald schleichen, Leute, welchen die Räuber eher selbst was schenken könnten, da heben sie keinen Fuß auf. Das ist wohl wahr, entgegnete der Fuhrmann, der durch die Ankunft der Fremden geweckt auch an den Tisch getreten war. Einem armen Mann können sie nicht viel anhaben, seines Geldes willen. Aber man hat Beispiele, dass sie arme Leute zwangen, unter die Bande zu treten und als Räuber zu dienen. Nun, wenn es so aussieht mit diesen Leuten im Wald, bemerkte der junge Goldschmied, so wird uns wahrhaftig auch dieses Haus wenig Schutz gewähren. Wir sind nur zu viert und mit dem Hausknecht 5. Wenn es ihnen einfällt, zu 10 über uns zu fallen, was können wir gegen sie? Überdies, setzte er leise flüsternd hinzu, wer steht uns dafür, dass diese Wirtsleute ehrlich sind? Da hat es gute Wege, erwiderte der Fuhrmann. Ich kenne diese Wirtschaft seit mehr als 10 Jahren und habe nie etwas Unrechtes darin verspürt. Der Mann ist selten zu Hause. Man sagt, er treibe Weinhandel. Die Frau aber ist eine stille Frau, die niemand Böses will. Nein, dieser tut ihr Unrecht, Herr. Und doch, nahm der junge vornehme Herr das Wort, doch möchte ich nicht ganz verwerfen, was er gesagt. Erinnert euch an die Gerüchte von jenen Leuten, die in diesem Wald auf einmal spurlos verschwunden sind. Mehrere davon hatten vorher gesagt, sie werden in diesem Wirtshaus übernachten und als man nach 2 oder 3 Wochen nichts von ihnen vernahm, ihren Weg nachforschte und auch hier im Wirtshaus nachfragte, da soll nun keiner gesehen worden sein. Verdächtig ist es doch.
Weiß Gott, rief der Zirkelschmied. Da handelten wir ja vernünftiger, wenn wir unter dem nächsten besten Baum unser Nachtlager nehmen, als hier in diesen 4 Wänden, wo an kein Entspringen zu denken ist, wenn sie einmal die Tür besetzt haben, denn die Fenster sind vergittert.
So waren sie alle durch diese Reden nachdenklich geworden. Es schien gar nicht unwahrscheinlich, dass die Schenke im Walde, sei es gezwungen oder freiwillig, im Einverständnis mit den Räubern war. Die Nacht schien ihnen daher gefährlich. Denn wie oft schon hatten sie gehört von Wanderern, die man im Schlaf überfallen und gemordet hatte. Und sollte es auch nicht an ihr Leben gehen, so war doch ein Teil der Gäste in der Waldschenke von so beschränkten Mitteln, dass ihnen ein Raub an einem Teil ihrer Habe sehr empfindlich gewesen wäre. Sie schauten verdrießlich und düster in ihre Gläser. Der junge Herr wünschte auf seinem Ross durch ein sicheres, offenes Tal zu traben. Der Zirkelschmied wünschte sich 12 seiner handfesten Kameraden mit Knüppeln bewaffnet als Leibgarde. Felix, dem Goldarbeiter, war bange, mehr um den Schmuck seiner Wohltäterin als um sein Leben. Der Fuhrmann aber, der einige Mal den Rauch seiner Pfeife nachdenklich vor sich hingeblasen, sprach leise: Ihr Herren, im Schlaf wenigstens sollen Sie uns nicht überfallen. Ich für meinen Teil will, wenn nur noch einer mit mir hält, die ganze Nacht wach bleiben.
Das will ich auch. Ich auch, riefen die 3 übrigen. Schlafen könnte ich doch nicht, setzte der junge Herr hinzu.
Nun, so wollen wir etwas treiben, dass wir wach bleiben, sagte der Fuhrmann. Ich denke, weil wir doch gerade zu 4 sind, könnten wir Karten spielen. Das hält wach und vertreibt die Zeit.
Ich spiele niemals Karten, erwiderte der junge Herr. Darum kann ich auch nicht mithalten.
Und ich kenne die Karten gar nicht, setzte Felix hinzu.
Was können wir denn aber anfangen, wenn wir nicht spielen? Sprach der Zirkelschmied.
Singen?
Das geht nicht und würde nur das Gesindel herbeilocken.
Einander Rätsel und Sprüche aufgeben zum Erraten?
Das dauert auch nicht lange.
Wisst ihr was? Wie wär's, wenn wir uns etwas erzählen? Lustig oder ernsthaft, wahr oder erdacht, es hält doch wach und vertreibt die Zeit so gut wie Kartenspiel.
Ich bin zufrieden, wenn ihr anfangen wollt, sagte der junge Herr lächelnd. Ihr Herren vom Handwerk kommt in allen Ländern herum und könnt schon was erzählen. Hat doch jede Stadt ihre eigenen Sagen und Geschichten.
Ja, ja, man hört manches, erwiderte der Zirkelschmied. Dafür studieren Herren wie ihr fleißig in den Büchern, wo gar wundervolle Sachen geschrieben stehen.
Da müsstet ihr doch Klügeres und Schöneres zu erzählen haben als ein schlichter Handwerksbursche wie unser einer.
Mich müsste alles trügen, wenn ihr nicht ein Student seid, ein Gelehrter.
Ein Gelehrter nicht, lächelte der junge Herr. Wohl aber ein Student und will in den Ferien nach der Heimat reisen.
Doch was in unseren Büchern steht, eignet sich weniger zum Erzählen, als was ihr hier schon und dort gehört. Darum hebt immer an, wenn auch diese da gern zuhören.
Noch höher als das Kartenspiel, erwiderte der Fuhrmann, gilt bei mir, wenn einer eine schöne Geschichte erzählt. Oft fahre ich auf der Landstraße lieber im elendsten Schritt und höre einem zu, der nebenher geht
und was Schönes erzählt. Manchen habe ich schon bei schlechtem Wetter auf den Karren mitgenommen, unter der Bedingung, dass er etwas erzähle. Und einen Kameraden von mir habe ich, glaube ich, nur deswegen so lieb, weil er Geschichten weiß, die 7 Stunden lang und länger dauern. So geht's mir auch, setzte der junge Goldarbeiter hinzu. Erzählen höre ich für mein Leben gern. Und mein Meister in Würzburg musste mir die Bücher ordentlich verbieten, dass ich nicht zu viel Geschichten las und die Arbeit darüber vernachlässigte. Erwartungsvoll sah er die anderen an. Mir fiel da, während ihr so spracht, etwas ein, sagte der Student. Oh, erzählt, erzählt, baten der Zirkelschmied und Felix. Gut, antwortete jener. Ob die Reihe jetzt an mich kommt oder später, ist gleich viel. Ich muss es ja doch wiedergeben, wer es sich gehört. Das, was ich erzählen will, soll sich wirklich einmal begeben haben. Er setzte sich zurecht und wollte eben anfangen zu erzählen, als die Wirtin den Spinnrocken beiseite setzte und zu den Gästen an den Tisch trat. Jetzt, ihr Herren, ist es Zeit, zu Bett zu gehen, sagte sie. Es hat 9 geschlagen und morgen ist auch ein Tag. Ei, so, geh zu Bett, rief der Student. Setze noch eine Flasche Wein für uns hierher und dann wollen wir dich nicht länger abhalten. Mitnichten, entgegnete sie grämlich. Solange noch Gäste in der Wirtsstube sitzen, können Wirtin und Dienstboten nicht weggehen. Und kurz und gut, ihr Herren, macht, dass ihr auf eure Kammern kommt. Mir wird die Zeit zu lang und länger als 9 darf in meinem Haus nicht gezecht werden. Was fällt euch ein, Frau Wirtin? Sprach der Zirkelschmied staunend. Was schadet's euch denn, ob wir hier sitzen, wenn ihr noch längst schlaft? Wir sind redliche Leute und werden euch nichts hinwegtragen, nicht ohne Bezahlung. Aber so lasse ich mir in keinem Wirtshaus gebieten. Die Frau rollte zornig die Augen. Meint ihr, ich werde wegen eines jeden Lumpen von Handwerksburschen, wegen eines Straßenläufers, der mir 12 Kreuzer zu verdienen gibt, meine Hausordnung ändern? Ich sag euch jetzt zum letzten Mal, dass ich den Unfug nicht leide. Noch einmal wollte der Zirkelschmied etwas entgegnen, aber der Student sah ihn bedeutsam an und winkte mit den Augen den anderen. Gut, sprach er. Wenn es denn die Frau Wirtin nicht haben will, so lasst uns auf unsere Kammern gehen. Aber Lichter möchten wir gern haben, um den Weg zu finden. Damit kann ich nicht dienen, entgegnete sie finster. Die anderen werden schon den Weg im Dunkeln finden und für euch ist dies Stümpfchen hier hinlänglich. Mehr hab ich nicht im Haus. Schweigend nahm der junge Herr das Licht und stand auf. Die anderen folgten ihm und die Handwerksburschen nahmen ihre Bündel, um sie in der Kammer bei sich niederzulegen. Sie gingen dem Studenten nach, der ihnen die Treppe heranleuchtete. Als sie oben angekommen waren, bat sie der Student, leise aufzutreten, schloss sein Zimmer auf und winkte sie herein. »Jetzt ist kein Zweifel mehr«, sagte er. »Sie will uns verraten. Habt ihr nicht bemerkt, wie ängstlich sie uns zu Bett zu bringen suchte, wie sie uns alle Mittel abschnitt, wach und beisammen zu bleiben? Sie meint wahrscheinlich, wir werden uns jetzt niederlegen«, und dann werden sie umso leichteres Spiel haben. Aber meint ihr nicht, wir könnten noch entkommen? Fragte Felix. Im Wald kann man doch eher auf Rettung denken als hier.
Die Fenster sind auch hier vergittert, rief der Student, indem er vergebens versuchte, einen der Eisenstäbe des Gitters loszumachen. Uns bleibt nur ein Ausweg, wenn wir entweichen wollen, durch die Haustür. Aber ich glaube nicht, dass sie uns fortlassen werden.
Es käme auf einen Versuch an, sprach der Fuhrmann. Ich will einmal probieren, ob ich bis in den Hof kommen kann. Ist dies möglich, so kehre ich zurück und hol euch nach.
Die übrigen billigten diesen Vorschlag. Der Fuhrmann legte die Schuhe ab und schlich sich auf den Zehen nach der Treppe. Ängstlich lauschten seine Genossen oben im Zimmer. Schon war er die eine Hälfte der Treppe glücklich und unbemerkt hinabgestiegen, aber als er sich dort um einen Pfeiler wandte,
richtete sich plötzlich eine ungeheure Dogge vor ihm in die Höhe, legte ihre Tatzen auf seine Schultern und wies ihm gerade seinem Gesicht gegenüber zwei Reihen langer, scharfer Zähne. Er wagte weder vor noch rückwärts auszuweichen, denn bei der geringsten Bewegung schnappte der entsetzliche Hund nach seiner Kehle. Zugleich fing er an zu heulen und zu bellen, und alsbald erschienen der Hausknecht und die Frau mit Lichtern. »Wohin? Was wollt ihr?« rief die Frau.
»Ich hab noch etwas in meinem Karren zu holen«, antwortete der Fuhrmann, am ganzen Leib zitternd. Denn als die Tür aufgegangen war, hatte er mehrere braune, verdächtige Gesichter, Männer mit Büchsen in der Hand, im Zimmer bemerkt.
»Das hättet ihr auch alles schon vorher abmachen können«, sagte die Wirtin mürrisch. »Fass an, daher! Schließ die Hoftür zu, Jakob, und leuchte dem Mann an seinen Karren!«
Der Hund zog seine gräuliche Schnauze und seine Tatzen von der Schulter des Fuhrmanns zurück und lagerte sich wieder quer über die Treppe. Der Hausknecht aber hatte das Hoftor zugeschlossen und leuchtete dem Fuhrmann. An ein Entkommen war nicht zu denken. Aber als er nachsann, was er denn eigentlich aus dem Karren holen sollte, fiel ihm ein Pfund Wachslichter ein, die er in die nächste Stadt bringen sollte. »Das Stümpfchen Licht oben kann kaum noch eine Viertelstunde brennen«, sagte er zu sich. »Und Licht müssen wir dennoch haben.« Er nahm also zwei Wachskerzen aus dem Wagen, verbarg sie in den Ärmeln und holte dann zum Schein seinen Mantel aus dem Karren, womit er sich, wie er dem Hausknecht sagte, heute Nacht bedecken wolle. Glücklich kam er wieder in dem Zimmer an. Er erzählte von dem großen Hund, der als Wache an der Treppe liege, von den Männern, die er flüchtig gesehen, von allen Anstalten, die gemacht, um sich ihrer zu versichern, und schloss damit, dass er seufzend sagte, »Wir werden diese Nacht nicht überleben.« »Na, das glaube ich nicht«, erwiderte der Student. »Für so töricht kann ich diese Leute nicht halten, dass sie wegen des geringen Vorteils, den sie von uns hätten, vier Menschen ans Leben sollten. Aber verteidigen dürfen wir uns nicht. Ich für meinen Teil werde wohl am meisten verlieren. Mein Pferd ist ja schon in ihren Händen. Es kostete mich 50 Dukaten noch vor 4 Wochen. Meine Börse, meine Kleider gebe ich willig hin, denn mein Leben ist mir am Ende doch lieber als alles dies.« »Ihr habt gut reden«, erwiderte der Fuhrmann. »Solche Sachen, wie ihr sie verlieren könnt, ersetzt ihr euch leicht wieder. Aber ich bin der Bote von Aschaffenburg und habe allerlei Güter auf meinem Karren und im Stall 2 schöne Rosse, meinen einzigen Reichtum.« »Ich kann unmöglich glauben, dass sie euch etwas zuleide tun werden«, bemerkte der Goldschmied. »Einen Boten zu berauben, würde schon viel Geschrei und Lärm in das Land bringen. Aber dafür bin ich auch, was der Herr dort sagt. Lieber will ich alles hergeben, was ich habe, und mit einem Eid versprechen, nichts zu sagen, ja niemals zu klagen, als mich gegen Leute, die Büchsen und Pistolen haben, um meine geringe Habe zu wehren.« Der Fuhrmann hatte während dieser Reden seine Wachskerzen hervorgezogen. Er klebte eine auf den Tisch und zündete sie an. »So lasst uns in Gottes Namen erwarten, was über uns kommen wird«, sprach er. »Wir wollen uns wieder zusammen niedersetzen und durch Sprechen den Schlaf abhalten.«
»Ja, das wollen wir«, antwortete der Student. »Und weil vorhin die Reihe an mir stehen geblieben war, will ich euch etwas erzählen.«
Und was der Student dann erzählen wird, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dann.